Herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Das Thema für diese Woche lautet: Der Fremde in deinen Toren. Ich wünsche dir, lieber Zuhörer, Gottes Segen.
Liebe Freunde an den Bildschirmen, wir freuen uns, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Wir wollen wieder in das fünfte Buch Mose schauen. Und bevor wir richtig losstarten, möchte ich meine Runde hier ein bisschen vorstellen. Rechts von mir sitzt Josef Skorsetz, hier neben mir Christian Golz, links von mir Yvonne Seidel, Samuel Mathier und ich heiße Johannes Kober. Wir sind alle hier in Bogenhofen unterwegs und Gemeindeglieder hier. Bevor wir einsteigen in das Bibelthema, werde ich noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, für uns ist das Alte Testament auch wichtig. Auch das, was wir uns heute ansehen wollen, fordert uns heraus. Und so wollen wir dich bitten, sei du mit uns, leite unser Gespräch, schenk uns deinen Heiligen Geist, uns, die wir hier sitzen und auch unseren Zusehern an den Bildschirmen. Ich bitte dich, schenk uns ein fruchtbares, gewinnbringendes Gespräch und sei du mitten unter uns. Amen.
Amen. Amen.
Die heutige Lektion ist überschrieben mit der Überschrift Der Fremde in deinen Toren. Und es gibt schon einiges vor. Und da möchte ich gleich eine erste Frage von unserer heutigen Zeit aus herstellen. Wir leben in einer Zeit, wo es doch einiges an Fremdenfeindlichkeit auch gibt. Woher kommt diese Einstellung? Woher kommt Fremdenfeindlichkeit? Warum hat es so viel Platz bei uns in der westlichen Gesellschaft? Was denkt ihr?
Ich denke, viele sehen das als Bedrohung an. Als Bedrohung für den eigenen Wohlstand, vielleicht als Bedrohung auch für die Kultur. Mhm. Und haben sind Ängste damit verbunden. Und diese Ängste führen dann leicht zu einer Ablehnung.
Also du meinst, dass die Motivation hinter so einer fremden Feindlichkeit auch mit Angst zu tun hat, jedenfalls.
Ich glaube das auch. Du hast jetzt gesagt Wohlstand und Kultur und ich denke, es ist auch Sicherheit. Mhm. Ja, also seit sowieso diese Attentate immer mehr werden, ja, wenn man dann jemanden sieht, der so ähnlich aussieht, hat man gleich Angst.
Also die Medien prägen uns und helfen, das vielleicht manchmal sogar zu schüren.
Ja.
Auch die Angst um den eigenen Arbeitsplatz, vielleicht kommt einer, der billiger arbeitet und mir den dann wegnehmen könnte.
Ja, oder einfach Wettbewerb nimmt zu. Ja. Je mehr Leute da sind, die sich zum Beispiel für den Job interessieren, der mich auch interessieren würde. Also ich würde auch annehmen, dass in erster Linie Ängste dahinter stecken. Ich befürchte nicht nur, weil dort, wo Ängste dahinter stehen, ist noch einigermaßen, finde ich, rational. Dort, wo andere Motivationen dahinter stecken, wird es problematischer, würde ich meinen. Also
die Bibel hat jedenfalls immer, auch im Alten Testament, wir sind da nicht im Neuen Testament, im Alten Testament die Fremden mit eingeschlossen und um Gerechtigkeit sozusagen damals vor über 4.000 Jahren gekämpft. Ich schlage vor, dass wir da 5. Mose 10 lesen und wir werden da so durch dieses Kapitel gehen und immer wieder einen kurzen Abschnitt lesen. 5. Mose 10. Und Mose lässt da auch ein bisschen so die alte Geschichte Revue passieren. Lesen wir einfach einmal die ersten zwei Verse. 5. Mose 10, 1 und 2. Wer ist so lieb und würde uns das vorlesen? Ich würde sagen, wir gehen dann so einfach in die Runde. Wer beginnt?
Danke,
Yvonne, danke.
In jener Zeit sprach der Herr zu mir, haue dir zwei steinerne Tafeln aus wie die ersten und steig zu mir auf den Berg herauf. Und mach dir eine Lade aus Holz. Und ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und du sollst sie in die Lade legen.
Was ist da der Hintergrund für diese Geschichte? Warum musste Gott ein zweites Mal die 10 Gebote schreiben? Was war da passiert?
Ja, zunächst war Mose auf dem Berg 40 Tage und Nächte. Und als er runterkommt, sieht er denn das Götzenbild, das sich sein Volk gemacht hatte, von seinem eigenen Bruder gegossen aus Gold, und in seinem Zorn, in der Lektion sind wir darauf eingegangen, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter, interessanter Gedanke, aber in seinem Zorn wirft er die Tafeln zu Boden und die zerbrechen. Und ich mein, so musste eine neue hergestellt werden.
Wenn Sie da Götzendienst betreiben, welche Strafe hätte denn das Volk damals dafür kriegen können, gerechterweise?
Gott spricht von Todesstrafe im Prinzip. Also eigentlich will er das Volk praktisch ausrotten und aus den Nachkommen von Mose ein neues Volk bauen. Das ist zumindest das Angebot, was er Mose macht.
Ja, ich überspringe da jetzt ein paar Verse. Gehen wir zu den Versen 10 und 11. Samuel, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen?
Ich aber blieb auf dem Berg wie die vorigen Tage, 40 Tage und 40 Nächte. Und der Herr erhörte mich auch dieses Mal. Der Herr wollte dich nicht verderben. Und der Herr sprach zu mir, mach dich auf, geh hin, um vor dem Volk herzuziehen, damit sie hineinkommen und das Land in Besitz nehmen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben.
Obwohl eine gerechte Strafe eigentlich ja fast zu erwarten gewesen wäre, wie reagiert Gott jetzt?
Er steht zu seinem Versprechen und sagt, ich habe es euren Vätern geschworen, ich will euch dort hineinbringen in das Land.
Das knüpft an das, was wir letzte Woche uns angeschaut haben über den Bund. Und da geht es immer um ein Versprechen über ein großes Volk, über das Land und den Landbesitz. Und genauso ist Gott. Das Volk ist untreu und Gott bleibt seinem Versprechen treu.
Und ich finde es auch noch schön, dass hier steht, der Herr wollte dich nicht vernichten. Er will nicht vernichten. Wenn es irgendeinen Ausweg gibt, dann tut er alles, was er kann.
Im Neuen Testament steht nicht nur einmal, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ganz kategorisch.
Und auch vielleicht noch kurz, weil du das angesprochen hast, dieser Vorschlag Gottes, das Volk zu vernichten und aus Moses Nachkommen ein neues Volk praktisch zu erschaffen oder heranzuziehen, hat man doch den Eindruck, er wollte schauen, wie der Mose darauf reagiert. Also das war nicht das, was Gott eigentlich wollte, das Volk zu vernichten, sondern er wollte, dass Mose für das Volk eintritt, als Fürsprecher praktisch.
Ja, ich meine, wenn man so die Bibel studiert, so habe ich mir das einmal sagen lassen, kann man immer so grundsätzliche zwei Fragen stellen. Was lerne ich in diesem Abschnitt über Gott? Und der zweite Punkt wäre, was lerne ich über mich als Christ und Mensch? Ja. Und das kann man auf jeden Text anwenden. Ich schlage vor, dass wir da gleich weiterlesen in den Versen 14 und bis 16. Lieber Josef, darf ich dich bitten? Gleiches Kapitel, Verse 14 bis 16.
Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hatte ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig.
17 noch? Oder? Heben wir uns auf für nachher. Frage, warum liebt Gott dieses Volk?
Naja, wir haben ja an anderer Stelle verschiedenste Gründe, die Gott haben könnte, und sie werden alle verneint. Nicht, weil sie größer sind, nicht, weil sie besser sind. Ja. Er liebt sie, weil er sich für sie entschieden hat und weil er mit ihnen einen Bund geschlossen hat.
Mhm. Also diese grundsätzliche Liebe und dieses grundsätzliche Versprechen. Biblisch gesprochen heißt es Verheißung dann. Ja. Gibt es noch Gründe, warum Gott sein Volk liebt?
Ein Gedanke, der mir jetzt kommt, ist eben, er liebt sie nicht, weil sie so liebenswert sind.
Ja, er liebt sie trotzdem. Ne?
Genau, wenn wir uns die Geschichten nämlich anschauen bis zu dem Punkt, wo wir jetzt hier uns in den fünf Büchern Mose befinden, dann muss man sagen, also das waren nicht unbedingt Leute, die sehr liebenswert waren. Mhm. Aber Gott hat sich eben entschieden. Und das ist, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir in diesen Lektionen jetzt ein paar Mal schon auch angesprochen haben, dass Liebe ist nicht in erster Linie eine Frage eines Gefühls, sondern eine Entscheidung. Und Gott hat sich entschieden für dieses Volk, für diese Menschen, für die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob, und dem bleibt er treu.
Also wenn ich mir so die Geschichte des Volkes anschaue, von Abraham angefangen über Mose und David und bis dann in die Zeit Jesu, ich meine, der liebe Gott hat schon einen erstaunlich langen Atem gehabt, muss man sagen. Er bleibt seinem Versprechen trotzdem so lange treu und das ist erstaunlich. Mich interessiert da die Formulierung ganz zum Schluss im Vers 16. Da steht, beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Ich meine, das ist jetzt biblische Sprache, das ist nicht moderne Sprache. Wie könnte man das heute in die moderne Zeit bringen und moderner formulieren? Hättet ihr da irgendeine Idee, einen Vorschlag, was man da tun könnte, um das klar verständlich für heute zu machen, was gemeint ist?
Ja, auch wenn Beschneidung heute nicht mehr bei uns üblich ist, so ist das Bild doch sehr kraftvoll, finde ich, weil einfach die Beschneidung ein äußerliches Zeichen damals war. Jeder männliche Israelit musste nach 7 Tagen beschnitten werden. Und von daher wusste jede Familie und jeder wusste, was das ist. Und jetzt wird dieser Akt nicht auf das männliche Glied, sondern auf das Herz bezogen. Und das ist natürlich ein starkes Bild auch für das, was Gott erwartet, für die Hingabe und für die Zugehörigkeit und für die Entschiedenheit, die ein Mensch zum Ausdruck bringen soll in Bezug auf Gott.
Also es geht nicht mehr so sehr um die äußere Seite der Medaille, sondern es geht ums Herz, das ist ja innen drinnen. Ja? Es geht also um das Innere des Menschen. Wie könnte man das modern formulieren, was da so im Bibeltext hier gesagt wird? Hättet ihr da so eine Idee für einen kurzen, prägnanten Satz? Manchmal sind so prägnante Sätze etwas, was man sich dann auch leichter und gut merken kann.
Vielleicht sowas wie, gib mir dein Herz. Und hör auf, mit leeren Hüllen mir zu dienen. Irgendwelche Formen, die man halt äußerlich tut. Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Bei den Säuglingen, da musste ja immer jemand von außen die Beschneidung vorführen, also vollziehen. Bei der Beschneidung des Herzens, da musst du das selbst machen.
Das ist irgendwann ein bisschen eine andere Ebene. Das ist,
du musst dich selber dafür entscheiden. Ja? Die Babys konnten sich nicht entscheiden. Das ist an ihnen geschehen. Aber die Beschneidung des Herzens ist etwas, was niemand dir abnehmen kann.
Ich hätte vielleicht bloß einen Begriff, Hingabe.
Hingabe.
Also das war ja das Problem, speziell dann auch später, zur Zeit Jesu. Die Rituale wurden akribisch eingehalten. Aber mit der Hingabe war es nicht weit her. Und das ist eben das, was hier schon zum Ausdruck kommt. An so äußeren Ritualen hat Gott kein Gefallen.
Und vielleicht noch Hingabe an die Person, an Gott selbst. Ja. Weil, also Hingabe, die hatten schon auch Hingabe, die Pharisäer, aber halt dem Gesetz gegenüber, ja? Ohne den Gesetzgeber zu ehren, ja? Und an ihn zu denken. Aber diese, jetzt sind wir wieder dabei, diese Liebesbeziehung, ja, wenn die nicht da ist, und das ist, hängt ja auch mit dem Herzen zusammen. Ja?
Also ich würde sagen, die biblische Religion ist eine Herzensreligion. Genau. Nicht erst im Neuen Testament, sondern das lesen wir auch hier schon im Alten Testament. Und da dürfen wir das Alte und Neue Testament nicht gegeneinander ausspielen oder irgendwie unterschiedlich bewerten. Das ist das gleiche Wort Gottes. Ja. Okay, kommen wir zu den Versen 17 bis 19.
Ich habe noch eine Frage. Verhärtet euren Nacken nicht mehr. Da stand in der Lektion nur, es ist ein Bild gegen dieses dickköpfige, ja, sture. Aber warum? Warum verhärtet euren Nacken nicht? Was ist da? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht.
Ja, ich denke, das ist so ein bisschen die Geschichte da bis zu diesem Zeitpunkt. Wüstenwanderung, nicht? Dann sagt der liebe Gott, geht hinein, und dann sagen sie, nein, das Land können wir nicht erobern. Nicht? Also sie sind immer irgendwo stur und machen nicht das, was Gott eigentlich von ihnen möchte.
Und was tut das mit uns? Also, kann man das, wir haben das andere Bild, können wir so schön aus dem Körperlichen ins Geistliche übernehmen. Kann man irgendwas mit dem Nacken auch finden?
Halsstarrigkeit kennen wir bis heute.
Ja.
Also Unbeugsamkeit.
Ja.
Nicht nachgeben wollen, sondern...
Also ich würde Sturheit sagen, ja, genau. Ganz brutal.
Ich denke, das Bild kommt vielleicht von früher, von dem Jochziehen. Ich meine, wo lag das Joch drauf? Das lag den Rindern und den Stieren lag das auf dem Nacken. Und wenn die jetzt die ganze Zeit ihr Feld abpflügen, Stunde um Stunde um Stunde, ich meine, wir kennen das ja auch, wenn wir Muskelkater haben, irgendwann verkrampft sich's und wir haben einen Krampf und man kann den Fuß nicht mehr bewegen. Und ich denke, so ist das vielleicht auch. Vielleicht war das früher irgendwie so, dass bei den Stieren sich irgendwann die Muskeln verkrampft haben und dass sie dann einfach nur noch gelaufen sind, aber es war alles Krampf. Und daraus hat man dann vielleicht dieses Bild vom Sturkopf abgeleitet oder von diesem Nacken verhärten. So kann ich mir das erklären.
Also diese Flexibilität, auch in andere Richtungen zu schauen, die geht halt dann verloren. Ne?
Ja, spannend.
Wenn es für euch okay ist, dann schauen wir zu den Versen 17 bis 19. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Thema. Das war jetzt eigentlich alles nur Vorbereitung. Lieber Christian, darf ich dich bitten, das zu lesen?
Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.
Am Anfang, da im Vers 17, wird uns ja noch Gott vorgestellt. Wie wird er uns da vorgestellt? Vorher haben wir schon gesagt, das ist die Liebe und so. Wie wird er hier vorgestellt?
Das ist ja der Allmächtige, der über allen ist.
Beides stimmt natürlich. Ja, das ist eine Ergänzung.
Interessant ist, dass sie heißt, der Gott der Götter und Herr der Herren. Das hat man so auf den ersten Blick den Eindruck, als würde es implizieren, dass es auch andere Götter gibt, was aber die Bibel eindeutig verneint.
Vielleicht ist es auch auf eine Anspielung auf Ägypten, als sie in Ägypten waren. Der Pharao, der wurde ja früher als Gott verehrt, er war mit einer der Götter. Und der Gott der Israeliten, der hat sich mit diesem Gott angelegt und er hat gesiegt. Also der Gott der Götter ist vielleicht auch darauf eine Anspielung. Und er ist mächtig, er ist furchtbar, er hat sich so erwiesen, auch in dem, was alles passiert ist in Ägypten. Vielleicht ist es auch daraufhin gemünzt.
Kann man das auch vorstellen, die Plagen haben ja bewiesen, dass die ägyptischen Götter ohnmächtig sind. Und der Gott von Israel, der ist der richtige, wahre Gott. Gott der Götter oder Herr der Herren, das heißt, er ist der oberste Gott, er ist der oberste Herr. Ohne dass das jetzt impliziert, dass es richtige andere Götter daneben noch geben müsste. Ne? Vers 17 zum Schluss, da steht so ganz merkwürdig jetzt, wenn wir über Gott sprechen, der liebe Gott nimmt kein Bestechungsgeschenk. Warum wird hier betont, dass Gott unbestechlich ist?
Naja, wahrscheinlich war das früher gang und gäbe. Die Richter wurden bestochen. Ich meine, das ist ja heute vielleicht in unseren Kreisen nicht mehr so, aber es gibt sonst auf der Welt, auf der restlichen Welt gibt es überall noch diese ganzen Bestechungssachen. Du kannst dich durch die Grenze durch und der Grenzwärter, der sagt, ja, okay, wenn du mir so und so viel Geld gibst, dann kriegst du das oder so. Meine Mutter hat früher, um einen Kredit zu bekommen, da war sie auf der Bank und so und eigentlich hätte sie gar keinen Kredit bekommen können. Aber sie hat ihm... Der da auf der Bank saß, hat sie so eine Packung edlem Kaffee hingestellt. Und dann ging das auf einmal ganz gut. Also, ja. Vielleicht war das gang und gäbe früher und Gott sagt, nein, ich gehe nicht mit dem Trend mit. Ich bin ein Richter, der das nicht akzeptiert.
Ja, das ist Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit letztlich. Wir haben vorher die Formulierung, der die Person nicht ansieht. Und dann auch geht es weiter, der kein Geschenk annimmt. Das geht eben in die gleiche Richtung im Prinzip. Dass Gott einfach völlig objektiv ist und dass er nicht beeinflussbar ist mit irgendwelchen Schmeicheleien oder so, die irgendjemand ihm gegenüber machen möchte.
Ich meine, im Heidentum, jedes Opfer, das Gott dargebracht war, war eigentlich eine Art Bestechung. Man wollte Gott irgendwie zu irgendwas überreden, wohlgesonnen stimmen oder so irgendetwas. Im Grunde war das eine völlig falsche Vorstellung von Gott.
Interessanterweise, denke ich, ist diese Bestechlichkeit nicht so ausgerottet in den vergangenen Jahrtausenden, wie man es vielleicht denken möchte, weil Werksgerechtigkeit ist eigentlich auch nicht recht viel was anderes. Ja? Ich will mir meine Gerechtigkeit, die mir so wahrscheinlich fehlt, verdienen. Also das ist der Gedanke, der mir jetzt da kommt. Also Bestechlichkeit, und du hast es angesprochen, das hat nicht vor 3000 Jahren geendet, sondern das gibt es bis heute. Und wer sich heute den besten Anwalt leisten kann, der wird am besten ausschauen. Würde man meinen, bei wahrer Gerechtigkeit sollte das keine Rolle spielen, ob ich mir den leisten kann oder nicht. Dann kommen wir dann zu den Leuten, von denen hier dann die Rede ist, die sich sowas nicht leisten können.
Genau, das ist jetzt hier die Fortsetzung im Vers 18 und 19. Ich habe fast den Eindruck, dass wenn Gott nicht bestechlich ist, dann will er schon vorausschicken, was jetzt hier über die Witwen und Waisen und die Fremden gesagt wird. Die manchmal vielleicht eine schlechtere Position haben, wenn es um die Frage geht, wie komme ich zu meinem Recht oder das, was mir zusteht. Da werden drei Gruppen genannt. Die Witwen, die Waisen, die Fremden. Was haben die jetzt gemeinsam? Warum werden die da so in einen Topf geworfen? Warum kommen die da gemeinsam in diesem Bibeltext vor? Was denkt ihr?
Es waren Leute, die abgesondert gehalten wurden von vielen Menschen oder die von vielen Menschen auf eine andere Stufe gestellt wurden. Das waren nicht gleich wie dem Volk Gottes, sondern sie waren etwas drunter. Ihnen haben die Eltern gefehlt oder ja, sie hat ihren Mann verloren oder so, musste gucken, dass sie irgendwie über die Runden kommt. Der Fremde, der ja eh nicht eigentlich zum Volk gehört, was man sieht, so vielleicht, die waren ausgesondert oder so.
Also du meinst sozial auch ausgegrenzt?
Ja, genau.
Das ist ein Faktor,
ja,
der hier sicher eine Rolle spielt. Ja.
Oder das sind die sozial Schwachen im Prinzip. Also ja, wie du auch schon sagtest, die Frauen haben ja damals eigentlich kein Einkommen gehabt, sondern sie waren auf ihre Männer oder auf ihre Söhne angewiesen. Und wer überhaupt keine Eltern hat, der ist natürlich auch schon mal von vornherein benachteiligt. Und bei einem Fremdling muss man wohl davon ausgehen, dass er im Prinzip auch lieber in seiner Heimat wäre, aber dass es irgendwelche Gründe gibt, dass er eben dann ausgewandert ist und Fremdling ist, weil er eben verfolgt wird, weil es vielleicht Hungerkatastrophen oder Ähnliches gab. Und von daher ist auch er eben ein sozial Benachteiligter. Und Gott ist einfach ein Gott der sozial Benachteiligten. Das kommt durch die ganze Bibel hindurch zum Ausdruck.
Mhm. Schauen wir noch einmal da zu diesem Vers 19. Wie begründet Gott, dass auch der Fremde Fürsorge bekommen soll? Sogar Liebe steht da. Ja? Warum sollte diesen Leuten hier auch diese Liebe entgegengebracht werden? Wie begründet der liebe Gott das? Oder Mose, der uns das niederschreibt.
Und er sagt, erinnert euch, ihr wart doch selber Fremdlinge. Ich meine, stimmt jetzt nicht unbedingt für diese Generation, aber dass er sagt, wir als Volk, wir wissen doch eigentlich, was das bedeutet. Wir haben das jahrhundertelang mitgemacht, diese Ausbeutung, diese Unterdrückung, diese Versklavung. Mhm. Und jetzt wollt ihr selber genauso handeln den anderen gegenüber, das geht nicht.
Ich denke, es gibt da noch einen zweiten Grund. Also ich denke, das ist ja die erste
Begründung. Das ist das, was er hier spricht.
Aber ich denke, der zweite Grund ist, und den, also da wird ja im Vers 18 über Gott geredet, dass er den Fremden liebt. Also ich denke, auch ein Grund für sie, dass sie den Fremden lieben sollen, ist, weil Gott den Fremden liebt. Mhm. Und das, wir wollen ja Gott nacheifern. Und ich denke, das war damals auch kein Geheimnis. Und wenn Gott schon den Fremden liebt, soll ich dann den Fremden hassen? Dann passt ihr ja mit Gott nicht zusammen irgendwie. Also ich denke da, dieser Aufruf, ihr sollt den Fremden lieben, ist eingebettet in diesen zwei Begründungen, denke ich.
Das ist ja nicht die einzige Stelle in der Bibel oder im Alten Testament, die davon spricht, dass die Witwen und Waisen und die Fremdlinge auch fair behandelt werden sollen. Das zieht sich tatsächlich durch die ganze Bibel. Wir haben da in der Lektion auch Stellen aus den Propheten, wo das immer wieder ein Thema ist, dass Leute sozial benachteiligt werden, sprich ausgebeutet werden. Und das ist immer ein Kritikpunkt Gottes oder des Propheten dann an das Volk. Also wir sehen das durchs Alte Testament immer wieder. Versuchen wir jetzt einen Sprung in unsere Zeit. Ja, das ist alte Zeit. Was machen wir heute? Wie schaut es da aus? Für wen könnten wir oder sollten wir uns einsetzen als Christen des 21. Jahrhunderts? In einem Land, wo es eine Pensionsversicherung und Krankenversicherung gibt und Sozialversicherung, wo vielleicht nicht mehr diese ganz krasse Armut da ist, so wie Sie es vielleicht damals noch erlebt haben, wo der Staat manches schon übernommen hat, zumindest teilweise. Wo seht ihr da für uns Chancen? Wofür, für wen, für was sollten wir uns da einsetzen?
Also zum einen finde ich es wichtig, dass wir keine Unterschiede unter den Menschen machen. Mhm. Dass die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, nicht von Äußerlichkeiten oder von Reichtum oder von Beliebtheit oder so abhängt. Mhm. Und diese Unterschiede gibt es bei uns sehr wohl.
Wenn wir ehrlich sind, werden diese Unterschiede gemacht. Ne? Mhm. Vielleicht nicht ich oder du oder sonst wer von uns, aber wir beobachten das, ja, das passiert.
Ja. Ich meine, das, was du ansprichst, ist, dass das für das materielle Wohl oder sagen wir zumindest für das materielle Auskommen in der Regel hier bei uns in der westlichen Welt, in Österreich, Deutschland, gesorgt ist. Allerdings, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das beinhaltet sicherlich auch den Aspekt, nun nicht verhungern zu müssen, das ist schon mal gar nicht schlecht. Und vor allem für viele Menschen, die aus Gegenden kommen, die wirklich wissen, was Hunger bedeutet. Ich meine, bei uns ist ja bloß, was könnte man denn jetzt wieder mal essen? Aber so richtig Hunger kennen wir eigentlich nicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber ständig zu erleben, wie man ausgegrenzt wird, wie man schief angeschaut wird oder so, das macht den Menschen, glaube ich, das Leben schon auch schwer. Und ich denke, da liegt dann unsere Aufgabe, dass wir vielleicht manchmal auch materiell helfen können. Und das ist auch gut, wenn wir das dann tun, das ist überhaupt keine Frage. Aber wo das eigentlich nicht erforderlich ist, glaube ich, ist immer noch wichtig, dass wir emotional den Menschen helfen. Sie als gleichwertige Geschöpfe Gottes ansehen und lieben auch, ihnen Nächstenliebe entgegenbringen, genauso wie meinen Landsleuten. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade bei uns, wo das Materielle eigentlich geregelt ist.
Also, dass ich den anderen, auch wenn er anders ist und anders spricht und anders aussieht und so weiter als ich vielleicht, dass ich ihn trotzdem spüren lasse, dass er ein vollwertiger, auf Augenhöhe agierender Partner für mich ist und sein kann. Ja. Mhm. Ich meine, wenn wir uns das so anschauen, diese Stellen, die immer wiederkehren, die Witwen, die Waisen, die Fremdlinge, dann klingt es so ein bisschen nach einer sozialen Aufgabe, die damals durchaus da war. Und wir können uns nicht dagegen wehren. Das gilt natürlich für uns heute genauso. Meine Frage ist jetzt, ist das jetzt wirklich unser Job? Ist es unsere Aufgabe, so einen sozialen Aspekt groß zu machen? Ginge es nicht mehr um theologische Fragen, um Endzeitfragen, dreifache Engelsbotschaft, da sind wir mehr biblisch unterwegs. Ist das wirklich jetzt unser Job als Christen oder Adventisten, hier eine soziale Komponente wichtig zu machen, wenn das andere doch so wichtig ist? Ne?
Also ich denke, man müsste vielleicht erstmal so ein bisschen die institutionelle Ebene und die private Ebene unterscheiden. Mhm. Ich denke, wir haben das Vorbild Jesu, und Jesu hat sich natürlich schwerpunktmäßig mit seinem geistlichen Auftrag beschäftigt. Aber er hat ja auch die Augen vor den Armen nicht zugemacht. Im Gegenteil, er hat sich in besonderer Weise für sie eingesetzt und war offen für jeden Menschen, der mit irgendeiner Not zu ihm kam. Und darum denke ich, ist es gut, dass wir als Adventgemeinde auch Einrichtungen haben, weltweit wie ADRA oder wie Advent-Wohlfahrtswerk oder andere soziale Einrichtungen, dass wir Altenheime haben, dass wir auch teilweise uns an Suppenküchen beteiligen und so weiter. Ich denke, dass das schon zu unserem Auftrag gehört. Und inwieweit sich da der Einzelne einbringen kann, muss im Prinzip jeder für sich selbst entscheiden, mit seiner persönlichen Situation, seiner zeitlichen und finanziellen Kraft, die er hat.
Mhm. Du hast jetzt schon einiges aufgezählt, wo wir durchaus tätig sind, als Kirche jetzt. Mhm. Wenn wir dann gleich da weitermachen, ja. Wir schieben dann gerne mal die Sache an die Kirche oder an die ADRA, an die Institution ab und sagen, die sind zuständig dafür, aber ich muss mich da ja nicht beteiligen. Vielleicht spende ich einmal 10 Euro oder 50 oder 100 und das war's dann und mein Gewissen ist beruhigt. Was können wir konkret da machen?
Du sprichst das an. Diese, sag mal, diese beiden Dinge, das eine ist das Soziale, das andere ist das Theologische. Mhm. Aber ich glaube, dass sich diese beiden Dinge nicht auseinander dividieren lassen. Mhm. Weil das ist ja gerade etwas, was wir von Jesus auch lernen. Er hat sich erst um die Bedürfnisse der Menschen gekümmert. Und dann sagt er, folge mir nach. Mhm. Und er ist nicht hergegangen und hat das ignoriert, wenn es Menschen schlecht gegangen ist. Okay, wir sind in der Regel nicht in der Lage, jemanden einfach gesund zu machen, indem wir sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Aber dennoch sollen wir uns auch, ganz besonders auch um die körperlichen Nöte, um die physischen Nöte der Menschen kümmern, ihnen Freund sein, ein Gegenüber, mit dem sie vielleicht auch mal reden können, wenn es ihnen nicht so gut geht und so weiter. Und dann kann man auch das andere bringen. Wie soll ich gerade den christlichen Glauben, ich meine, es gibt wahrscheinlich Glaubensrichtungen, die kann man auch mit Gewalt verbreiten, aber den christlichen Glauben definitiv nicht. Also das muss ich vorleben. Das muss in all meinem Handeln, muss sich das widerspiegeln und dann wird das ganz, sagen wir mal, ganz normal oder ganz natürlich, wird das eine das andere auch ergeben. Und man kann das nicht auseinander dividieren, denke ich.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, unser soziales Engagement, egal ob ich dem 5 Euro gebe, damit er sich was zum Essen kaufen kann oder eben ein Gespräch mit ihm führe, das wäre ja ein Ansatzpunkt für die Mission.
Natürlich.
Ja, also wenn ich es von der Seite her betrachte, dann gewinnt es für mich viel mehr Stellenwert, muss ich gestehen. Ja, dann hat das Soziale tatsächlich eine viel größere Wichtigkeit, als wir vielleicht manchmal meinen.
Ich denke, das hat es ja auch in der Adventgeschichte früher mal gegeben, zur Zeit, als die Heilsarmee wirklich aufkam. Mhm. Da war ja auch die Frage, sollen wir so sein wie die Heilsarmee, die jetzt alles in diesen sozialen Aspekt reinsteckt, die jetzt die Lehre sehr weit hinten anstellt und sie sagt, wir sollen das Werk ja nicht behindern, aber wir sollen es nicht genauso gleich tun. Wir haben eine andere Aufgabe, die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft. Und ich finde es ganz interessant, was sie früher gesagt hat, wenn wir heute, also ich war in der Schweiz in so Brocki-Läden von der Heilsarmee, und wenn ich da reingehe und mir so das bisschen angucke und auch die Menschen angucke, die da arbeiten, für mich hat das nicht mehr viel mit irgendwas Glauben zu tun, außer dass da oben Heilsarmee draufsteht. Aber sonst, viele der Leute, die da arbeiten, haben keinen Glauben oder arbeiten da, weil sie die Sache gut finden, was ja nicht per se schlecht ist. Aber ich denke, da haben sie so ihr eigentliches Ziel auf lange Sicht etwas verfehlt.
Bitte. Hier kommt noch ein Gedanke bei dem, was du jetzt sagst eben. Wenn mir wirklich das Wohl des Menschen am Herzen liegt und ich den Horizont der Bibel habe, der nicht am Grab endet, sondern der Horizont, der in die Ewigkeit reicht. Wenn ich diesen Horizont habe und mir wirklich das Wohl des Menschen am Herzen liegt, dann lässt sich doch das gar nicht damit verbinden, dass sich jemand nur hilft, dass er heute was zu essen hat, was wichtig ist, wenn er nichts hat. Gar keine Frage. Also nicht, dass mich irgendjemand falsch versteht. Das ist ganz wichtig. Aber da muss mir doch eigentlich das, was weiterreicht, was bis in die Ewigkeit reicht, das ist doch viel wichtiger. Also rein von der Mathematik her sage ich immer, wer nicht ewig lebt, hat nie gelebt. Weil 1 durch unendlich ist 0. Also deshalb, ich muss doch über diesen Tellerrand hinausschauen. Und als gläubiger Mensch mache ich das automatisch. Da bin ich nicht damit zufrieden, dass ich 80 Jahre oder so einigermaßen gut leben kann und dann tschüss. Das ist nicht die Perspektive, die uns die Bibel gibt. Die gibt uns einen Horizont, der über alles hinausreicht, bis in alle Ewigkeit. Und gerade dann, wenn mir ein Mensch wichtig ist, möchte ich, dass er aus dem Vollen schöpfen kann und eben das mitnehmen kann, annehmen kann, was die Bibel uns mit dem Erlösungsplan und mit dem Opfer Jesu anbietet.
Und doch ist es auch wiederum interessant, wie auch die Bibel wiederum sich fokussiert auf den Nächsten und auf darauf, dass wir uns unser Herz dem Nächsten nicht verschließen. Wenn es also heißt, dann in Matthäus 25, wo zum Kriterium nachher gemacht wird, was habt ihr meinen nächsten Brüdern getan? Ja? Da, also habt ihr sozial geholfen, als sie in Not waren oder nicht? Da scheint alles andere schon fast keine Rolle zu spielen, was natürlich jetzt auch nicht richtig ist. Aber man sieht eben, wie die Bibel auch sehr fokussiert das sehr ins Auge nimmt und damit einfach sagen will, Leute, erschöpft euch nicht in der Theorie, sondern die Praxis ist letztlich das, was zählt. Mhm.
Ganz am Anfang, wie ich als junger Prediger angefangen habe, habe ich in einem Haus gewohnt, wo unten die Gemeinde war und oben im ersten Stockwerk, da war unsere Wohnung. Und da steht natürlich groß drauf, Adventgemeinde. Und da ist es immer wieder passiert, dass unten jemand geklingelt hat und irgendwie gebettelt hat. Ich sag's, wie es ist. Ne? Und da sind immer wieder Leute gekommen, die wollten Geld. Wir haben dann, meine Frau und ich, gesagt, wir geben ihnen grundsätzlich kein Geld, sondern wir schauen einfach, was wir im Kühlschrank haben. Ne? Weil ich wollte nicht, dass sie das Geld dann für Rauchen und Trinken und sonst was ausgeben, sondern wenn sie wirklich Hunger haben, dann sollen sie was zum Essen kriegen. Da war eine Dame, die ist halt jede paar Wochen aufgetaucht. Ne? Und wir haben ja immer etwas zum Essen mitgegeben und die war wahrscheinlich wirklich bedürftig. Wir haben sie nicht so gut gekannt. Und eines Tages läutet es wieder, knapp vor Weihnachten, es war wieder die Dame. Wir haben gewusst, okay, die braucht wieder was zum Essen. Und dann sagt sie, nein, heute brauche ich nichts. Ich wollte nur einmal vorbeikommen und weil Weihnachten ist, mich bedanken. Also das war für mich eine Art Erfolgserlebnis, weil da auch einmal was zurückgekommen ist. Ja? Und sie gemerkt hat, dass wir ihr doch versuchen, soweit wir es konnten, halt auch was zu geben. Und das sind dann die Anknüpfungspunkte, wo wir die Chance nutzen können, eben auch noch mehr weiterzugeben. Ja? Ich schlage vor, dass wir uns noch einen letzten Text anschauen und dass wir jetzt zu Jakobus gehen, ins Neue Testament. Weil er da ja auch so eine interessante Geschichte erzählt, die wahrscheinlich auch relativ konkret so passiert ist oder wir uns das gut vorstellen können, wo er da berichtet von dem Reichen, der in die Gemeinde kommt und hier bevorzugt wird. Liebe Yvonne, darf ich dich bitten, ab Kapitel 1, den Vers 27 zu lesen und wir überspringen dann gleich diese Hürde des nächsten Kapitels und lesen im Kapitel 2 bis zum Vers 4 weiter. Mhm. Also Kapitel 1, 27 bis Kapitel 2, Vers 4.
Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setz du dich bequem hierher, und ihr sprecht zu dem Armen, steh du dort oder setz dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht, und seid Richter mit bösen Gedanken geworden?
Ja, ein interessanter Abschnitt, der auch heute noch realistisch sein kann. Okay. Meine Frage ist jetzt die, wenn da jetzt jemand hereinkommt, egal in welche Situation, und ich die Person nicht kenne, dann versuche ich ja doch irgendwie abzuschätzen, wer ist es, wie ist diese Person. Und sehr schnell kann es passieren, dass diese Person in irgendeine Schublade kommt. Was können wir jetzt tun oder welche Prinzipien müssen wir haben, damit wir diese Person wirklich fair bewerten und nicht irgendwelche Vorurteile in unserem Hinterkopf die Vorherrschaft über unsere Gedanken erringen? Wie schafft man das? Welche Prinzipien braucht man, dass man unvoreingenommen und fair über solche Leute versuchen, uns ein Bild zu machen?
Also ich bemühe mich, es gelingt mir nicht immer, aber ich bemühe mich, mit dem Menschen ein Gespräch anzufangen. Wenn hier ein Gast hereinkommt, meistens passiert das dann nach dem Gottesdienst, ja. Mhm. Und dann bemühe ich mich zu sagen, wer sind Sie? Wo kommen sie her und so weiter, denn dann kann man schon ein bisschen etwas erspüren, was in diesem Menschen wirklich drinsteckt. Und man ist nicht nur auf die Hülle angewiesen, die man sieht.
Also nicht nur die Äußerlichkeiten, genau, sondern wie ist der oder sie wirklich, ja, sozusagen. Ja. Ja. Okay. Wie können wir selber verhindern, dass wir selber Vorurteile haben oder entwickeln? Das ist so die Frage. Ne?
Also ich finde einfach, das ist ein Bewusstmachungsprozess irgendwo. Mhm. Dass wir sagen, Gott sieht die Person nicht an, also wer sind wir, dass wir die Person ansehen. Mhm. Sondern das, da hat, haben wir einfach das Vorbild Jesu und wir müssen uns immer, wenn uns eine neue Person gegenübertritt, müssen wir uns im Prinzip immer sagen, also ich achte jetzt nicht darauf, wie der aussieht, wie ungepflegt er aussieht oder wie er riecht, sondern ich sehe in ihm einen Menschen, den Gott liebt und den ich auch lieben soll und an dem ich Interesse zeigen soll. Und das ist dann vielleicht eine Basis, um dann auch ja, ins Gespräch zu kommen und den Menschen kennenzulernen und auch zu verstehen, warum er so ist, wie er ist. Denn viele sind ja auch nicht so, wie sie sind, weil sie es sein wollen, sondern weil aus irgendwelchen Gründen sie in so eine Situation hineingekommen sind. Mhm.
Eigene Erfahrung ist vielleicht auch kein schlechter Wegweiser an der Stelle. Ich erinnere mich selber daran, als ich das erste Mal in eine Adventgemeinde gekommen bin, vor mittlerweile schon etlichen Jahrzehnten, ja, und wie herzlich ich aufgenommen wurde. Und als ich nach 15 Jahren wieder in diese, oder nein, ich war zwischenzeitlich ein paar Mal dort, aber dann nach 15 Jahren etwa war ich das erste Mal zur Predigt dort, als Laienprediger eingeteilt. Und da haben dann schon einige Geschwister gesagt und haben gesagt, als du damals gekommen bist, haben wir schon gescheit geschluckt. Und es ist verständlich. Ich habe überhaupt nicht reingepasst. Mit Lederklamotten, ellenlangen Haaren, mir hängt mit lauter Ohrringen und Zeug und so weiter. Ich habe überhaupt nicht hineingepasst. Und die haben das aber runtergeschluckt und ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Vom ersten Tag an, als ich da hingekommen bin, habe mich sehr wohl gefühlt. Und wenn man das an sich selber erlebt hat und ich jetzt sehr gut deren Gedanken nachvollziehen kann, die die hatten, als ich da das erste Mal reingekommen bin, dann erinnere ich mich immer an diese Situation und will den Menschen auch freundlich begegnen. Mhm. Weil man wirklich, wie es angesprochen ist, die Hülle, warum ist das so, ja? Und selbst wenn jemand dazu steht, ist egal, ja? Mhm. Wir sollen den Menschen so begegnen, wie Gott uns begegnet oder uns begegnet ist.
Danke, Josef. Ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort. Du hast jetzt so die Perspektive ein bisschen umgedreht, nicht wie reagiere ich auf einen Fremden, sondern wie geht es einem Fremden, der da hereinkommt? Nein. Und ich glaube, wenn wir diese Überlegungen mitnehmen, dann haben wir schon sehr viel für die Zukunft auch gewonnen. Eben mit diesem Hintergrund, wie kann ich diese Menschen nicht nur sozial auffangen, sondern dann schlussendlich auch mit dem Evangelium bekannt machen. Ich danke euch und ich lade euch ein, dass wir jetzt aufstehen zu einem Gebet. Liebe Yvonne, du hast gesagt, du würdest mit uns beten. Danke.
Unser treuer Vater, danke, dass du uns alle liebst, ohne einen Unterschied zu machen. Danke, dass du uns liebst, weil du dich für uns entschieden hast und nicht, weil wir irgendetwas bringen könnten, um uns diese Liebe zu verdienen. Herr Jesus, du hast gesagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt auch weiter. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du uns immer mehr deine Liebe in unser Herz hineingibst, damit sie überfließt auch zu anderen. Vergib du uns, wo wir Unterschiede gemacht haben, wenn wir Menschen nach ihrem Äußeren beurteilt haben, in Schubladen gesteckt haben, wo wir ihnen mit Vorurteilen begegnet sind. Und hilf uns, dass wir sie in dein Reich hineinlieben können. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wenn wir so etwas bitten, du es auch sicher erhören wirst. Amen.
Amen. Amen.